ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
SWR 1. Leute, am 1. Mai, am Tag der Arbeit, ist zu Gast eine Frau, die sehr beherzt anpackt, Arbeitgeberin ist und sich gegen viele Hindernisse nach oben gekämpft hat. Sie kam mit 5 Jahren als Kind zweier iranischer Asylbewerber nach Deutschland. Heute nennt sie 2 Cafés in Berlin ihr eigen und hat noch 2 Startups gegründet. Herzlich willkommen, Tara Paikambari. Hallo.
Hallo, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, dich kann ich jetzt nur mit Kaffee aus der SWR 1 Mitarbeiter-Kaffeemaschine glücklich machen. Das Ergebnis ist vermutlich qualitativ meilenweit von dem entfernt, was du deinen Gästen in Berlin servierst. Woran machst du die Qualität eines guten Kaffees fest?
Also tatsächlich liegt das Aussuchen des Kaffees, das wir anbieten, bei meinem Mann. Und er sagt immer, es geht um die Creme. Es geht um die Creme, die da oben drauf liegt. Und wenn die schön dick ist und schön golden, dann passt das. Und seit über 7 Jahren hat er da den gleichen Händler aus Norditalien, mit denen er ganz eng ist mittlerweile, die uns auch über die Pandemie sehr unterstützt haben. Und ich glaube, das ist einmal der Genuss und der Geschmack und dann aber auch die Werte, die dahinter liegen.
Die Cafés, die du betreibst in Berlin, heißen aber nicht Café der Freiheit, wie der Titel deines Buches ist.
Nein, Café der Freiheit ist die Vision und der Zusammenschluss aller Geschichten der letzten Jahre sind dann so in dieses Buch geflossen und das hieß dann Café der Freiheit. Aber die Cafés in Berlin heißen Roberta und Kleine Roberta. Das sind Familienbetriebe. Ich sage immer, ich bin ein Rad in diesem ganzen Familienbetrieb und vertrete die Werte, die wir gemeinsam da die letzten jetzt schon fast 8 Jahre erarbeitet haben nach außen, genau. Aber es sind die Robertas.
Und du bist wahrscheinlich auch diejenige, die kalkuliert. Du hast ja ein paar Jahre als Unternehmensberaterin vorher gearbeitet. Wie viel muss denn heute eine Tasse Kaffee kosten, damit ihr überhaupt davon leben könnt?
Es gibt in der Gastronomie bestimmte Produkte, da ist der Preis sehr sensibel. Dazu gehört eine Tasse Kaffee oder ein Kaffeekrämer und ein Stück Kuchen. Da muss man wirklich aufpassen, wie man mit den Preisen hochgeht, weil es etwas ist, was in Menschen Ängste auslösen kann, wenn sie sagen, ich kann mir nicht mal mehr eine Tasse Kaffee leisten. Das kennt man auch so als Spruch. Wir schauen, wie geht es auch den Menschen, die gerade zu uns kommen, welche Ängste und Sorgen treiben sie rum und dann gucken wir, muss jetzt unbedingt die Tasse Kaffee teurer gemacht werden oder ist es vielleicht die Bolognese, die da vielleicht mehr Fleisch drin hat und letztendlich auch dann mehr kostet, ob wir da nicht einen Ticken raufgehen könnten. Also wir sind da nicht so, wir brauchen das jetzt unbedingt, um unsere Kosten zu decken, sondern wir sagen immer, die Robertas sind ein Ort des Seins und der Gefühle und ich möchte nicht Menschen triggern, indem ich nur an meinen eigenen Umsatz oder an den Umsatz des Familienbetriebes denke und dann hochschraube, sondern gucke, wie kann ich das in Gänze so gestalten, dass es für die Menschen noch vertretbar ist, aber für uns auch, dass wir Kosten decken können. Zurzeit mit den Allgemeinkosten, die steigen, sage ich manchmal zu meinem Mann, eigentlich müsste der Latte Macchiato mittlerweile 18 Euro kosten, damit wir da noch Kosten decken können. Aber das geht natürlich nicht. Und deshalb muss man immer individuell gucken, wie man das macht. Und ja, die Beratung ist eine große Hilfe, um da ein Gefühl für den ökonomischen Part zu kriegen. Aber bei uns wird viel auch durch Gefühle und wie wir der Gesellschaft so auch ein bisschen was zurückgeben können, im Endeffekt beschlossen.
Mhm. Zurückgeben können, ja, weil du eine eigene Geschichte hast, die ja darauf basiert, dass du mit deiner Familie aus dem Iran als Asylsuchende damals angekommen bist und hier deinen ganz eigenen Aufstieg erleben konntest. Da sprechen wir noch intensiver drüber. Lass uns noch mal ganz kurz auf die Cafés zurückkommen. Viele sprechen ja in der Gastro über Personalmangel. Wie erlebt ihr das?
Ja, das ist wirklich ein Problem. Wir können, und das sage ich wirklich so offen, viele von uns, besonders wenn wir so kalkulieren wie wir, einmal es den Menschen, die bei uns sind, gerecht zu machen, aber auch Regeln und Gesetze einzuhalten, können wir teilweise fast nur 20, 30 Cent mehr als Mindestlohn zahlen, können aber dann wiederum mit großen Bäckereien, die 25 Euro zahlen, nicht mithalten, weil die natürlich Riesenketten sind mit einem ganz anderen Volumen als Umsatz im Rücken. Und daran scheitert es manchmal, dass einfach für diese harte Knochenarbeit nicht mehr gezahlt werden kann als der Mindestlohn. Das tut uns selber im Herzen weh. Aber auf der anderen Seite sind die Umsätze für die Gastronomen so schwierig geworden. Die Menschen überlegen sich zweimal, ob sie jetzt den Mittag draußen essen oder eher zu Hause. Und da ist man die ganze Zeit in diesem Dilemma, was macht man? Und wir beobachten es gerade und kennen das aus dem Iran noch, dass es zu einer Zeit kommt, wo die Inhaber sind, zum Beispiel mein Mann oder meine Mutter, selber viel mehr arbeiten als früher. Früher konnten sie sich noch eine Angestellte mehr leisten, wo sich dann die Arbeit auch aufgeteilt hat. Heute ist das fast gar nicht möglich. Die Menschen sind nicht bereit, diesen Knochenjob für dieses wenige Geld, muss ich ehrlicherweise so sagen, zu machen. Und wir sind, wie gern wir das auch wollen, gar nicht in der Lage, da so viel mehr zu zahlen. Wir sind ein Familienbetrieb durch und durch, sind einige Familienmitglieder auch tätig. Das hilft natürlich, weil sie aus anderen Gründen zusammenarbeiten und das auch anders wertebasiert ist. Aber jetzt so ganz Fremde, da bin ich dankbar für jeden, der das macht und auch wenn es nur ein Sommer ist. Aber das ist tatsächlich eines der größten Probleme, die wir haben.
Jetzt stellst du ja auch gerne Menschen ein, die zum Beispiel als Asylsuchende nach Deutschland kommen. Du hast ja, wie gesagt, selbst eine Migrationsbiografie. Wie leicht oder wie schwer ist es für die, heute in Deutschland eine Arbeitserlaubnis zu kriegen, zum Beispiel um bei dir zu arbeiten?
Das ist ein bisschen willkürlich immer hinten herum. Also bei manchen geht es total schnell. Dann schreibt man eine E-Mail und dann kriegt man eine E-Mail zurück. Ja, kann erstmal Praktikum machen und wenn das dann für sie läuft, dann können wir dann sprechen. Und dann ist das ein sauberer Prozess, bis man dann die Arbeitserlaubnis für diese Stelle hat. Das muss man wissen, dass die Arbeitserlaubnis meistens dann nur für die eine Stelle ausgestellt wird. Und dann hat man aber auch Fälle mit einem anderen Nachnamen, wo man zig E-Mails schreibt, 30 Mal irgendwo anruft. In Berlin ist das auch eine Sache der Unmöglichkeit, da jemanden ans Telefon zu kriegen von den Behörden. Dann kann das manchmal auch schon echt schwer werden und dann muss man jemanden dann auch wegschicken. Wir machen dieses Flüchtlingsprogramm, nenne ich das immer, machen wir schon eine Weile und sind damit auch sehr gut gefahren. Wir haben Menschen, die bei uns gearbeitet haben und jetzt eine Ausbildung in der Physiotherapie gemacht haben und fertig sind und Physiotherapeuten sind. Wir haben gesehen, wenn man diesen Menschen, zu denen auch ich selber einfach auch immer noch gehöre irgendwo, Türen öffnet, dann gehen sie durch. Ich habe ganz selten, dass genau die Menschen Probleme machen. Die sind dankbar, dass man ihnen erstmal auch überhaupt zeigt, wie funktioniert die deutsche Arbeitswelt und was sind das eigentlich für Abgaben, die gezahlt werden etc. Und da muss man halt immer hoffen, dass man auf einen guten Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin auf der behördlichen Seite trifft. Die gibt es natürlich, aber leider ist in Berlin so viel los, dass einfach die Sachbearbeitenden in den Behörden auch einfach teilweise überfordert sind mit ihrer Situation, weil diese Stadt aus allen Nähten platzt.
Das ist natürlich bitter, auch für die Menschen, die ankommen, weil Arbeit ist ja einfach auch ein ganz wichtiges Integrationsfaktor, dass man das Gefühl hat, ich kann was tun, ich kann hier was bewirken und ich kann mein eigenes Geld verdienen.
Ja, total. Und es hat, ich sag vieles von dem, von den vermeintlichen Problemen, über die wir ja jetzt nun auch wegen den Wahlen unglaublich debattiert haben, kommt durch kulturelle Unterschiede. Es gibt einfach Unterschiede, wie es zwischen jedem Menschen Unterschiede gibt. Und ich glaube, in so einem Betrieb ist man in der Lage, auch Dinge zu erklären. Manchmal erkläre ich so ganz banales Zeug wie, bitte nicht über den Kopf hinweg die Tasse nehmen. Lauf bitte einmal drum. Also so ganz Kleinigkeiten, an die sich dann auch alle ohne Probleme halten, aber die einfach kulturell bedingt sind. Oder so Abstand oder gewisse Dinge, wo ich dann sage, ich weiß, dass es in XY anders ist, aber hier ist das so. Und auf der anderen Seite schütze ich auch sie, auch wenn man ihnen dann Gäste da sind, die nicht höflich sind und ihre Grenzen nicht einhalten, dass ich auch da sage, jetzt darfst du die Grenzen setzen. Und ich glaube nicht nur, dass es Integration fördert, dass man weiß, man kann was bewegen, sondern dass es wirklich hilft, anzukommen. Aber dafür braucht es auch Arbeitgeber, wie mein Mom und mein Mann und mich und Vermieterinnen und Vermieter, die da Lust drauf haben, diese Veränderung mit anzustoßen. Und ich glaube, das ist ein Teil des Handelns, was wir brauchen, um eine Demokratie, die davon davon lebt, dass Menschen kommen und gehen und dass sie anderer Meinung sind, ja, aufrechterhalten zu können.
Genau, und Arbeitskräfte brauchen wir eben
ja,
auch.
Ja, das war wahrhaftig.
Mangel ist wirklich überall. Ja. Wie war das denn bei euch früher? Du hast selbst 6 Jahre, glaube ich, oder es war sogar noch mehr letztlich, in einem Flüchtlingsheim gelebt. Du selbst schreibst in deinem Buch Asylantenheim, einfach weil ihr es damals so genannt habt. Wie leicht oder schwer war es für deine Eltern, damals hier in Deutschland arbeiten zu dürfen?
Das war sehr schwierig. Also das, woran ich mich als Kind erinnern kann, war sehr schwierig. Von Stellen, wo sie sich um die Sauberkeit von Räumlichkeiten gekümmert haben, bis hin zu Pizzalieferant. Da haben sie Babysitting, haben sie erstmal alles so gemacht, wie es ging. Also eine richtige Arbeitserlaubnis gab es damals auch in der Maße. Heute ist das wirklich um einiges alles einfacher. Damals war das viel, viel strenger. Heute ist man auch fast gar nicht mehr 6 Jahre in so einer Flüchtlingsunterkunft. Aber früher war das so. Ich kenne jemanden, die war 12 Jahre in so einer Unterkunft. Und für sie war das wirklich sehr schwierig, bis dann der Aufenthalt da war. Mein Vater hatte frühzeitig schon angefangen, für seinen Taxischein zu lernen. Das ist auch so ein trauriger Running Gag zwischen der Diaspora, dass ob du Arzt oder Anwalt oder Wirtschaftsprof im Iran warst, in Deutschland wirst du Taxifahrer. Aber trotzdem hat er damit unser ganzes Leben finanziert und meine Mutter hatte dann das Glück, dass sobald die Arbeitserlaubnis auch so stand, dass sie auch selbstständig sein konnte, hatte sie 2 Freundinnen von meiner Tante, die Betreuungsbüros in Berlin hatten und ihr dann erklärt haben, du brauchst eine Steuernummer, dann machen wir das so und ihr das wirklich ganz Schritt für Schritt erklärt haben, wie sie so ein Kleingewerbe aufbaut, das sie heute noch parallel zu dem Café noch führt, was ich sehr, sehr demütig von ihr finde, ehrlicherweise, dass sie das, was sie ganz am Anfang, damit verdient sie eigentlich gar kein Geld, sie macht das nur, um die Senioren und Seniorinnen nicht alleine zu lassen, hat sie dann so einen Anschluss in die Gesellschaft bekommen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, bei meiner Mutter besonders, war das sehr schwer. Sie ist Akademikerin auch im Iran gewesen. Sie hatte, wären die Mullahs nicht so, wie sie sind und wäre dieses Land nicht so autoritär und faschistisch, wie es ist, dann hätte ihr eine ganz andere Zukunft geblüht. Und manchmal ertappe ich sie noch dabei, wie sie dem da so ein bisschen noch hinterher trauert.
Ja, kann man ja auch nachvollziehen.
Ja, total.
Ne? Als junger Mensch stellt man sich seine Zukunft vielleicht erstmal anders
absolut.
Vor, als sie dann gekommen ist. Ihr seid 1995 nach Deutschland gekommen. Du warst 5 Jahre, bist erstmal mit deiner Mutter alleine gekommen, weil dein Vater zum damaligen Zeitpunkt im Gefängnis in Teheran saß. Wegen was hatte man ihn verhaftet?
Meine Eltern waren gesellschaftliche Aktivisten. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass Bildung grenzenlos bleibt und dass Professoren, die auch ein bisschen offener und weltoffener sind, auch weiter unterrichten können und das Wissen aus dem Ausland weiter ins Land gelangt. Und als einer ihrer Favorite-Professoren dann nicht mehr lehren durfte und ihm sein Lehrstuhl genommen wurde, hat sie das kurzerhand nach Hause verlegt, hat die Arbeitsgruppen, Vorlesungen gingen ja dann nicht mehr, so Arbeitsgruppen nach Hause verlegt, einfach nur um das Wissen weiter abzuschöpfen. Und diese Veranstaltungen wurden gestürmt. Es gibt unterschiedliche Momente immer mal wieder in ihrem Leben, wo sie immer mal wieder so in kleinere Schwierigkeiten geraten sind. Und wenn sich das dann summiert und sowas Offizielles, und wir sehen gerade an der Trump-Regierung, was es heißt, wenn autoritäre Mächte anfangen, Universitäten klein zu machen, die Wissenschaft klein zu reden, was das für eine Welle verursachen kann. Und damals hatte man gar nicht diesen mediale Möglichkeit, international zu sagen, schaut, was passiert. Und dagegen haben sie sich aufgelehnt. Und eine dieser Veranstaltungen wurde dann sehr stark gestürmt und viele verhaftet, einige konnten sich verstecken, unter anderem meine Mom. Und so kam es, dass mein Vater dann erstmal im Gefängnis war. Aber man weiß es ja auch durch den Tod von Jina Mahsa Amini, wenn man als politischer Gefangener im Iran im Gefängnis sitzt, sitzt man offiziell ja nicht als politischer Gefangener im Iran, sondern wegen irgendwas. Und dadurch, dass mein Vater Unternehmer war, sind auch im Iran Steuern eine gute Sache, die man jemandem vorwerfen kann. Und das hat man dann einfach als Grund genommen und hat ihn da festgehalten. Und meine Mutter ist dann mit mir abgehauen.
Was für Erinnerungen hast du an diese ersten 5 Lebensjahre im Iran?
Ja, eine wunderschöne. Ich kann mich ja mit 5 nicht daran erinnern, dass ich unterdrückt wurde. Ne? Diese Wahrnehmung hat man ja als Kind nicht. Und für mich war das, ich sage immer, es riecht so nach also auch heute noch kann ich mich dran erinnern, nach so warmer Erde und Geborgenheit, wie man sich so eine schöne, kuschelige Umarmung vorstellt. So stelle ich mir die, oder so habe ich die ersten 5 Jahre irgendwie in Erinnerung, auch mit meinen Großeltern und Menschen, die mich sehr geliebt haben. Und weil der Cut danach so schwer war, weil ich wirklich von einer ganz, ganz hellen, leuchtenden Welt in so eine ganz dunkle Nasse gesteckt wurde, nichts ahnend eigentlich und auch nicht ahnend, dass die Zukunft, die kommt, rosig sein wird. Aber dass ich viel Mut und Geduld haben muss. Und das hat, der Kontrast war sehr stark.
Und ihr habt natürlich auch im Iran in einem schönen Haus gewohnt.
Total,
Und es ging euch finanziell gut.
Ja, ja.
Und dann kam der Flug nach Berlin, die Trennung von der Familie. Du bist mit deiner Mutter eben alleine gekommen. Was waren die ersten Eindrücke von Deutschland, von Berlin?
Also Berlin war ja 1995 nicht so voll und tatsächlich auch das, was ich in Erinnerung habe, einfach auch nicht so im Positiven lebendig. Wir sind ja dann in Reinickendorf in das große Asylantenheim gekommen, was riesig war. Es war so ein Kasten, wo überall Zimmer abgingen. Das war wirklich ein sehr, sehr kalter und trauriger Ort. Heute ist das ja eine Lagerhalle. Ich war mir auch ganz sicher, dass wir was angestellt haben, weil in meiner kindlichen Welt war das Pendant zu Gefängnis, zum Festhalten, zum nicht mehr frei sein im Verhältnis zu den 200 Kanarienvögeln und dem Sonnenschein und der schönen Blumen, die ich vorher hatte, ist das auch gar nicht etwas Verwerfliches. Aber das ist so meine erste Erinnerung an diesen Heim. Aber an Deutschland ist es tatsächlich etwas Schönes, nämlich einen Besuch bei einer Tankstelle. Iranische Tankstellen sind nämlich ganz anders. Da hält man mit dem Auto, da kommt jemand, tankt und man fährt, zahlt und fährt weiter. Und dann sind wir von Hamburg nach Berlin gefahren und dann hat mein Onkel gesagt, dass er kurz tanken muss und dass sie aussteigen.
Dein Onkel und deine Tante lebten
genau, die lebten schon hier. Dann hat er gesagt, ich steige aus und dann dachte ich, aussteigen? Man kann hier bei der Tankstelle aussteigen, bin ich natürlich sofort ausgestiegen und ich war wie im Paradies. Man kann sich das wirklich vorstellen, wie bei Willy Wonka. Ich war einfach da in diesem Candy-Paradies gelandet und das ist auch eine Erinnerung, die meine Tante immer noch sehr gerne erzählt. Und da habe ich sie dann mit diesen ganzen Sachen im Arm gefragt, darf ich das haben? Und dann sie, ja, darfst du. Und das habe ich wirklich, und ich glaube, daran habe ich mich so lange erinnert und so bildhaft, dass ich es heute noch so erzählen kann, dabei selber noch lachen muss. Ich glaube, das hat mir wirklich geholfen, hier anzukommen, dieser Moment der Euphorie. Das war wirklich das erste Erlebnis in dieser Stadt oder in diesem Land.
Und hat dann geholfen, die vielen Jahre in dem Flüchtlingsheim, in dem ihr in einem Zimmer wohntet. Dein Vater ist dann ein halbes Jahr später, wurde der aus dem Gefängnis freigelassen und konnte nachkommen, zu überstehen. Wie lange hat das gedauert, bis euer Asylantrag genehmigt war?
1995 sind wir gekommen und 2002, 2003 war dann das Verfahren durch. Also meine Mutti war 28, als sie hier ankam und dann schon Mitte 30, sogar ein bisschen darüber, als es dann endlich ein Ende fand.
Und als sie dann endlich arbeiten durfte.
Ja, endlich offiziell arbeiten durfte und endlich auch das Gefühl hatte, ich habe Freiheit in der Bewegung. Das ist ja sehr, sehr streng geregelt. Sie durften ja Berlin teilweise nicht verlassen. Heute nach so vielen Jahren erzähle ich, dass wir das natürlich mal gemacht haben und irgendwie für eine Nacht mal irgendwo an der Ostsee campen waren. Aber heute weiß ich, mit wie viel Angst das verbunden war für meine Eltern und sie trotzdem, um einigermaßen mir ein normales Leben ermöglichen zu können, was in ihren Möglichkeiten stand, müssen sie große Angst gehabt haben.
Du bist mit 6 ganz normal eingeschult worden in die Grundschule. Deine Eltern haben interessanterweise Wert darauf gelegt, dass du nicht in die Grundschule gehst, die der Flüchtlingsunterkunft am nächsten war. Warum?
Meine Mutter wusste, was es heißt, wenn man keine Bildung in dem Maße genießen kann, in dem es nötig ist und in dem es vielleicht auch einfach dem Standard entspricht. Und sie wusste, dass wenn wir Kinder, die im Heim sowieso schon die ganze Zeit zusammen spielen und diverse Sprachen sprechen und keines aber so richtig, war es ihr besonders wichtig, dass ich in eine Schule komme, wo ich perfekt Deutsch sprechen lerne. Sie wurde oft gefragt, warum sie nicht mit mir Deutsch spricht. Da hat sie mal gelacht. Sie meinte, ich will doch nicht, dass sie mein falsches Deutsch lernt.
War denn den Lehrern und deinen Mitschülern klar, dass du nicht wie sie in einer Wohnung oder in einem Haus lebst, sondern in einer Flüchtlingsunterkunft?
Erstmal nicht. Erstmal habe ich das für mich behalten, bis ich dann von einer Schulkameradin, die war ein bisschen älter als ich, gesehen wurde, wie ich in dieses Flüchtlingsheim lief. Und dann hat sie das als Druckmittel gegen mich genutzt. Und ich sollte ihr dann meine Schokolade und was ich da nicht alles hatte, geben. Und da bin ich einen guten Weg eingeschlagen, nämlich indem ich es meiner Mutter erzählt habe. Und da habe ich eines der ersten wichtigen Lehren meines Lebens gelernt. Man darf niemandem so viel Macht über einen selber geben. Ich habe nichts verbrochen. Und auch wenn, auch dann nicht. Auch dann sollte man so ehrlich zu sich selber sein und zu der Sache stehen. Und meine Mutter hat dann gesagt, wenn du ihr jetzt diese Macht über dich gibst, dann wird ein anderer kommen und noch einer und noch einer. Und erzähl es selber. Wir haben nichts gemacht. Du musst dich für nichts schämen. Und dann habe ich es allen erzählt und es war allen egal. Obwohl damals schon die blöden und gefährlichen Ausländer, so die Debatten gibt es immer wieder. Immer wenn es im Land Probleme gibt, sind die Fremden schuld. Das kenne ich nun wirklich schon mein ganzes Leben lang. Auch also war es damals auch schon ein Punkt, aber da waren die Medien auch noch anders. Da gab es kein Social Media. Da war alles noch, wurde noch nicht so doll aufgeheizt innerhalb der ganzen Gesellschaft. Und deshalb kamen meine Klassenkameradinnen und die Eltern total, total gut damit zurecht. Es gab da wirklich nie Probleme. Ich erzähle ja dann auch im Buch, dass ich auch entsprechend meinen Frieden mit Reinickendorf geschlossen habe und da auch gerne jetzt immer noch zurückgehe, weil einfach dort Menschen mir geholfen haben, hier anzukommen. Dafür bin ich ihnen auf ewig dankbar und hoffe, dass das andere ihnen gleich tun.
Deine Lehrerin auf der Grundschule hat dein Talent erkannt, weil wahrscheinlich war das sprachlich am Anfang ja für dich nicht so leicht. Ne?
Es war überhaupt nicht leicht. Ich bin Legasthenikerin, das heißt, ich hatte eine Behinderung, die bei einem Kind, was in Deutschland geboren ist, was deutschsprachige Eltern hat, sofort auffällt als Behinderung. Bei mir wurde es ganz lange auf das Fremdsein geschoben, was dazu geführt hat, dass das, was ich am besten kann, nämlich Geschichten erzählen und sprechen und schreiben, das wurde, was ich am spätesten in meinem Leben angefangen habe. Frau Pohlmann, ich weiß nicht, ob sie noch lebt, falls sie das hört, ich denke ganz viel an sie. Frau Pohlmann war die Lehrerin, die am Anfang einen großen Fehler gemacht hatte, indem sie mich bloßgestellt hatte in der Schule wegen einer Brotbox, die wiederum auch diejenige war, die das mit den Texten erkannt hat. Also war ihr nie böse so richtig wegen der einen Sache, weil sie danach die beste Lehrerin war, die ich hätte haben können.
Also sie hat, das kann man vielleicht kurz erzählen, die Brotboxen der Kinder kontrolliert, was ich eh schon seltsam finde. Ich habe das bei meinen Kindern in der Grundschule aber auch noch erlebt, ja, weil die Lehrer dann gucken, hat das Kind auch was Gesundes dabei? Und du hattest halt nichts Gesundes dabei. Du hattest irgendwie Schokolade, Toastbrot, was weiß ich, eben dabei. Und das hat sie quasi zur Schau gestellt, so als abschreckendes Beispiel,
genau.
Was für ein Kind natürlich
furchtbar
ist.
Genau, das hat auch viel, jetzt kam ja die Debatte wieder mit diesen Bezahlkarten. Das gab es ja damals, es war keine Karte, aber es waren Coupons. Und da konnte man auch nicht überall einkaufen. Deshalb bin ich auch selber bin es immer noch gegen diese Bezahlkarte. Ich weiß, dass man damit irgendwie Ordnung schaffen will oder was man da für positive Gründe auch finden kann. Aber es schränkt auch sehr ein. Damals war das wirklich sehr schwierig. Also es war auch teilweise so, dass unter dem Heimgebäude so ein kleiner Laden war, wo man auch nur dort einkaufen konnte. Und so ging es mir halt auch in der Schule. Da hatte sie diese Schokolade hochgehalten, alle haben gelacht und ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Ich weiß noch dieses Gefühl, wie man so in sich zusammenfällt. Aber wie gesagt, ich habe ihr das längst mehrfach verziehen, weil sie meine Förderin bis zum Ende wurde, dann auch maßgeblich mit daran beteiligt war, dass ich so perfekt dann Deutsch sprechen gelernt habe und weil sie das mit den Geschichten unterstützt hat. Als ich die erste Geschichte geschrieben habe, die kleine Inge im Wald, sie hieß Inge Pohlmann, wusste sie, dass ich dafür ein Talent habe und hat das gefördert. Und deshalb ist das ein entdecktes Talent gewesen, schon in der Grundschule, wie gesagt, was ich erst so mit über 30 angegangen bin.
Hattest du denn das Gefühl, ich muss mich mehr anstrengen als andere, damit ich hier meinen Weg gehen und meine Eltern stolz machen kann?
Total. Manchmal verfalle ich dem noch. Ich glaube, das ist etwas, was ganz tief in mein Gedächtnis und in mein Wesen eingebrannt ist. Ich glaube, jede Frau und jeder Mann und jede Jugendliche und Jugendlicher, der das hört und Migrationsgeschichte hat, nickt gerade, weil wir immer alle stolz machen wollen, weil wir dann zurückgucken und sagen, sie haben so viel auf sich genommen, so viel geleistet, ob sie jetzt als Gastarbeitende hergekommen sind oder als Flüchtlinge. Wir müssen auch unseren Familien was zurückgeben. Und das kannst du, indem du den Erfolg der Norm im Endeffekt nachjagst und entsprichst. Und auch ich habe das gemacht. Ich war nur darauf bedacht, alle stolz zu machen und ja, nicht irgendwie aus der Reihe zu tanzen.
Du hast dann erstmal Mikrobiologie studiert, deinen Master gemacht. Das war was sehr angesehen war. Ich sage jetzt mal, in der iranischen Community kam direkt hinter Arzt quasi oder Rechtsanwalt. Deine Eltern hatten erwartet, dass du promovierst. Du hattest allerdings keine Lust auf eine akademische Karriere und hast erstmal bei einer Unternehmensberatung gearbeitet. Klischeemäßig heißt es ja, rund um die Uhr arbeiten, kaum zu Hause sein, dafür verdammt viel Geld verdienen. War es so oder ist es ein Klischee?
Ich muss noch mal ganz kurz, ich bin Molekular- und Zellbiologin.
Okay.
Das ist total lustig. Ich bin immer was anderes, also weil Bio ist Bio und ich bin auch im Internet ganz viel. Also ich bin Molekular- und Zellbiologin, spezialisiert auf Nervenzellen. Also ich war in der Neurogenetik und ich liebe das Gehirn. Und ich wollte auch immer Neurologin oder Neurochirurgin. Also ich wollte immer schon was mit dem Gehirn machen. Deshalb war das so für meine Eltern. Ja, sie läuft absolut in die richtige Richtung. Dann habe ich nicht promoviert und mein Mann hat das erste Café eröffnet und ich bin dann einfach auch mit eingestiegen, habe das mit aufgebaut und das war ein Schlag. Das war ein Schlag ins Gesicht meiner Eltern dafür. Ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie dran geblieben sind und dann auch meine Vision dahinter verstanden haben und heute, glaube ich, beide würden sagen, gut, dass du das genauso gemacht hast. Aber ich habe dann nochmal zwischenzeitlich meine Seele verraten, sage ich immer, und bin dann in die Beratung gegangen, einfach weil ich selber dem Druck gesellschaftlich nicht mehr standhalten konnte, wer nichts wird, wird, wird. Das ist etwas, was mir ganz am Anfang dann um die Ohren gehauen wurde und ich dachte, wow, Leute, ich habe einen 1er Master von einer Berliner, von der FU, so wie woher kommt das so? Woher nehmen wir uns auch das Recht raus, Menschen so zu degradieren? Und dann bin ich in die Beratung gegangen und ja, also fast 4 Jahre habe ich dort alles gelernt, was ich heute kann. Also man muss auch sagen, ich bin auch bis zu einem gewissen Grad sehr, sehr dankbar für das, was ich erlebt habe. Aber auf der anderen Seite war das ein emotionaler Knochenjob. Also ohne den Körper wirklich in Anstrengung zu bringen, war das für meine Seele, für meinen Geist und auch für meine Werte etwas, was ich nicht mehr vertreten konnte und wurde dann leider auch krank.
Du warst als Beraterin, warst du bei dieser Sache um die Autobahnmaut, bei dieser gescheiterten, warst du eingesetzt?
Ja, also ich war Business Analystin für eines der Systeme der Maut und habe die fachlichen Anforderungen definiert, gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern vom Bund und auch anderen vielen, vielen beteiligten Menschen. Und ich war vorher schon aktivistisch und politisch und habe dann aber durch dieses besondere Projekt eigentlich wirklich verstanden, ob meine Annahmen über Politik stimmen, über Projektführung stimmen, ob Dinge wirklich so besprochen werden, wie ich angenommen hatte. Und was macht man, wenn Dinge eigentlich scheitern? Das hat mich auch wirklich, muss ich sagen, teilweise in den Wahnsinn getrieben, was ich da gemacht habe. Ich bin danach noch ein bisschen geblieben. Bisschen mehr als ein Jahr, aber da war dann auch irgendwann die Zeit gekommen zu gehen. Ich konnte das einfach mit meinen Werten, diese Art von Arbeit und auch als Führungskraft einfach nicht mehr vertreten, was wir da gemacht haben.
Das heißt, du bist erstmal wieder in das Café zurück. Ihr habt dann noch ein zweites gekauft, übernommen, die kleine Roberta, die du ja in deinem Buch beide als Café der Freiheit bezeichnest. Warum dieser Titel?
Café der Freiheit, das hat auch viel mit meinem Mann zu tun. Ich bin selber geflohen, ja, aber mein Mann ist noch mal viel dramatischer geflohen, 2010.
Auch aus dem Iran?
Auch aus dem Iran. Er ist in der Nähe von Teheran aufgewachsen. Seine Familie sind Kurden. Und wenn man aus einer Ethnie kommt, die sowieso schon im Iran sehr unterdrückt wird, dann kennt man sich auch nochmal auf einer anderen Metaebene mit Politik und Unterdrückung aus. Und er war in seiner Studienzeit Videograf. Er hat für YouTube, für damals Facebook Videos aufgenommen. Und bei einer Trauerfeier, die nicht hätte stattfinden dürfen für ermordete junge Menschen, wurde er dann fast festgenommen und musste dann abhauen. Und er ist dann wirklich über diese klassische Mittelmeerroute geflohen, die wir heute auch noch in den Nachrichten sehen und hören und wie viele, unfassbar viele Menschen da auf dem Mittelmeer noch immer sterben. Dafür setzen wir uns immer ein mit überall, wo wir sind. Es gibt Probleme, ja, aber Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken zu lassen, ist nicht die Lösung dieser Probleme. Mhm. Und wer das nicht sieht und das fördert, dem fehlt es an menschlichen, ethnischen und moralischen Werten für mich. Und weil ich selber 4 Tage dachte, dass das Kavian ertrunken ist. Und er kam dann auch hier an und wurde dann krank, hatte eine Gesichtslähmung und irgendwie fand er nichts, wo er ankommen konnte. Und dann kam 2017 das Café und er ist darin richtig aufgegangen. Und es war sein Café der Freiheit. Er konnte frei in dem, was er ist, sein und auch andere mitreißen. Und das war so ein bisschen der Hintergedanke hinter dem Titel. Aber auch, dass wir einen Ort geschaffen haben, an dem Menschen sie selber sein können. Mir ist es egal, ob oder dem ganzen Team ist es egal, ob jemand, ich meine, wir sind gegenüber der Schaubühne, ob es eine Schauspielerin oder ein Schauspieler ist, ob es ein Anwalt ist, ob das die Kassiererin vom Penny gegenüber ist. Jeder ist willkommen, solange er sich an ethische und moralische Grundsätze hält. Und man darf sein, wie man ist. Und das ist die größte Art von Freiheit, die es, finde ich, gibt.
Also du sagst im Buch auch so schön, es soll ein Ort gelebter Demokratie sein, dieses Café, wo jeder seine Meinung frei äußern darf, ohne dafür verurteilt zu werden. Das heißt, ihr diskutiert auch durchaus mal mit den Gästen.
Ja, ja, das ist, sie diskutieren auch sehr gut untereinander, muss ich ehrlicherweise sagen. Sie brauchen mich dafür gar nicht mehr. Ja, und zurzeit viel mehr als jemals zuvor. Es hat mit den Querdenkenden angefangen, während der Pandemie. Da ging es noch, aber es ging so richtig los mit Trump. Als Trump jetzt da an die Macht kam, haben sich plötzlich so richtige Fronten gebildet. Die einen, die sagen, nein, man muss die Verwaltungen aufräumen, man muss da mal jetzt so hart durchgreifen. Und die anderen, die das gar nicht nachvollziehen konnten. Da gehe ich natürlich auch rein und versuche auch so ein bisschen zu moderieren manchmal, auch manchmal im Nachgang, dass ich dem einen oder anderen nochmal eine SMS schreibe und so, weil mir das wichtig ist, dass Dinge auch verstanden werden. Das ist Politik und Dialoge und Diskussion, das ist alles emotional. Alles, was wir machen, ist politisch und Politik ist immer emotional. Und ich glaube, dass das den Menschen helfen kann, zu begreifen und das finde ich sehr wichtig, auch nicht so verstehen, sondern wirklich zu begreifen, was um sie herum passiert. Und das klappt in so einem Café mit einem Kaffeekrämer in der Sonne sitzend manchmal ganz gut, Menschen da so ranzuführen an demokratische Werte oder auch einfach, sie wissen, ganz oft wissen die Menschen gar nicht, was sich ändern kann. Und wenn ich dann immer so komme und denke, sag dann, stell dir mal vor, ich lande im Gefängnis. Und dann erkläre ich Meinungsfreiheit, dann erkläre ich, was passieren kann. Und dann sind sie immer so, ja stimmt, aber das passiert uns doch nicht. Und da muss ich halt immer rein in den Dialog, in das Gespräch. Mhm. Und ich habe auch vor, das weiter auszubauen. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie. Wir sind dabei, einige Konzepte durchzuproben und uns zu überlegen, damit ich auch wirklich mit meinen Projekten zurück ins Café komme. Gerade, wie gesagt, mache ich viel Kommunikation, viel nach außen, die Werte vertreten. Im Hintergrund helfe ich ihnen natürlich immer. Aber ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo Café der Freiheit nochmal auf einer anderen Metaebene in diesem Café gelebt werden soll. Wir wären einer der Ersten, die eine Tradition, die es so viele Jahre schon gibt, ich meine, es wurde immer eine Schriftstellerin und Schriftsteller, Journalisten und Journalisten, wann immer in Cafés, dass man das nochmal auf einer anderen Metaebene hebt.
Aber man kann auch einfach kommen und einen Kaffee trinken.
Ja, ja, und gar nicht über irgendwas reden. Genau, gar nicht. Also das muss man wahrhaftig nicht. Die, die es wollen, die kommen dann. Die sprechen mich dann auch an. Und dann gibt es manche Menschen, die jetzt auch wegen Café der Freiheit mich dann auch erkennen. Einfach nur schmunzeln. Ich schmunzel dann zurück und dann ist auch gut.
Jetzt sind die beiden Cafés, die du mit deiner Mutter und deinem Mann machst, das eine, aber du hast ja auch noch 2 Start-ups gegründet oder Unternehmen kann man das inzwischen nennen, die erstmal rein gar nichts mit diesen Cafés zu tun haben. Das eine Start-up stellt witzigerweise Badeanzüge her. Das finde ich wirklich skurril. Einfach, ja, weil das so wenig mit Gastro zu tun hat und auch nichts mit Mikrobiologie, sondern eben mit Mode. Was hat dich bewogen, ein Start-up zu gründen, das Badeanzüge herstellt?
Also was man über mich wissen muss, ich mache Dinge aufgrund der Ursache. Also ich schaue mir etwas an, zum Beispiel diesen Badeanzug und ich habe eine wundervolle Co-Gründerin, mittlerweile auch 2. Wir haben uns diesen Badeanzug, diesen klassischen Badeanzug angeschaut und dachten, so viele Jahre gibt es diesen Einteiler und er ist einfach unhygienisch, unpraktisch, unfunktional und einfach da, weil er immer schon so da war. Und dann guckt man sich wiederum Bodies an. Die haben einen Verschluss im Schrittbereich. Die kannst du, ohne das ganze Ding auszuziehen, auf und zu machen. Und wir dachten, warum gibt's das eigentlich nicht bei Badeanzügen? Und so kam es eigentlich. Wir sind aus dem Problem heraus, dass diese Badeanzüge einfach so unfunktional sind, auf die Idee gekommen, da einen Verschluss in den Schrittbereich einzubauen, der letztendlich so, wenn man ihn anhat, aussieht wie ein ganz, ganz klassischer, normaler Badeanzug.
Also ein Klettverschluss, den man nicht sieht, ne? Mhm.
Genau so. Und das machen wir jetzt seit Ende 2021 und sind damit jetzt auch sehr erfolgreich gewesen die letzten Jahre. Was man aber halt in der Startup-Welt, also wir sind keine, wir haben keinen Exit vorgehabt. Wir sind auch immer, wir haben noch nicht mal das Geld reingekriegt, was wir reingeholt, was wir reingesteckt haben. Und trotzdem kann man sagen, das ist erfolgreich ist, weil wir auf den Verschluss ein Patent bekommen haben.
Und damit beschäftigt sich damit dann das zweite Startup,
genau.
Ne, dass ihr Lizenzen vergibt.
Genau, wir haben beschlossen, und es war von Anfang an unser Plan, deshalb mussten wir durchhalten, wir haben beschlossen, wir etablieren mit unserer eigenen Marke diesen Verschluss und können dann, auch wenn wir zu einem anderen Hersteller gehen, sagen, schau mal, bei uns hat es ja auch schon geklappt und wir haben x Verkäufe gehabt etc. Und dieser Plan ist total aufgegangen. Wir haben eines der größten möglichen Deals erstmal jetzt abgeschlossen mit einem der größten Bademodenhersteller Europas. Da sind wir sehr dankbar für das Vertrauen, aber wir wollen, und das ist das, was wir jetzt so im nächsten Schritt gesehen haben, Bodies, also wenn man sich Bodyhersteller ihre Kommentare anguckt, was so Menschen als Feedback, alle hassen die Verschlüsse. Teilweise spielen mir Menschen zurück, wir schließen ihn gar nicht mehr. Und denke ich mir, ja gut, aber dann hat das ganze Ding ja auch so ein bisschen seinen Sinn verloren. Und ich weiß, Veränderung ist schwer. Wir Menschen mögen, unser Gehirn mag keine Veränderung, das kann ich als Neurowissenschaftlerin wirklich so sagen. Aber manchmal ist sie nötig. Ich meine, wir sind ja auch nicht ein Leben lang Schlitten und mit Pferden gefahren. Ne? Irgendwann sind wir dann zu dem Auto, haben wir ja auch die Veränderung geschafft. Und ich sehe keinen Grund, warum Bodyhersteller und Menschen in dem Bereich nicht auf diesen Verschluss umsteigen sollten. Und daran arbeiten wir. Ich habe einen kleinen persönlichen Riesenwunsch. Ich habe schon alles Mögliche versucht, an die Kardashians ranzukommen. Weil es gibt ein sehr berühmtes Video von Kim Kardashian und Khloe Kardashian, wo Khloe Kardashian Kim im Schritt hängt, weil sie den Body nicht zukriegt. Und dann denke ich mir, kommt also gerade ihr und mit euren unglaublichen Produkten und Bodies, ihr bräuchtest diesen Verschluss am meisten. Aber wer weiß.
Du bist ja damit auch Arbeitgeberin. Mhm. Wie viele Leute sind bei dir rund um diese Bade-, Mode- und Verschlussgeschichten beschäftigt?
Ja, wir arbeiten viel mit Freelancern. Ich finde, das ist auch eine neue Art von Arbeit. Die haben ihre gewissen Freiheiten, wir haben weniger Verantwortung. Und trotzdem können wir da die Teams führen. Da gibt es immer mal wechselnd zwischen 2 und 5 Leute. Und in den Cafés sind das ja so um die 10. Aber das ist immer wieder variiert das auch. Im Winter schrumpfen wir dann bei Gastro, im Sommer dann so Juni, Juli werden wir mehr. Das ist dann immer abhängig von der Jahreszeit.
Weil heute Tag der Arbeit ist, was ist dir als Arbeitgeberin wichtig?
Ein Vorbild darin zu sein, und ich glaube, da spreche ich auch für Kavian und Nushin, meine Mama, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen. Wir sind alles Menschen. Ich möchte nicht, dass die Generation, die nach mir kommt, dass sie denkt, dass immer alles perfekt laufen muss. Und ich möchte, da auf jeden Fall liegt auch in unserer Verantwortung, finde ich, als Gestaltende, auch eine Führungskraft oder ein Arbeitgeber, das sind Menschen. Und am Tag der Arbeit, glaube ich, auch besonders heute, würde ich gar nicht so sehr den Arbeitnehmern was mitgeben wollen, sondern wirklich den Arbeitgebern. Wir müssen mal 40 Gänge runterschalten und auch mal atmen. Weil wenn es nur alles nach Profit geht, nur nach Umsatz geht, ich habe ja schon gesagt, dass wir schon beim Kaffee, bei den Preisen darauf gucken, wie geht's eigentlich den Menschen, die es mir abnehmen sollen, da müssen wir anfangen, Wert drauf zu legen und überhaupt mal unseren Blick zu schärfen für die Situation, in der die anderen sind.
Jetzt gehörst du zu den wenigen Gründerinnen in Deutschland. Nur 19% der Startups werden von Frauen gegründet. Hast du da eine Erklärung dafür?
Unsere Themen, also du hast ja Badeanzüge, unsere Themen werden ganz oft gar nicht so richtig ernst genommen und wir können auch die krasseste App entwickeln und trotzdem werden wir weniger ernst genommen. Und
aber von wem? Also von wem?
Es geht häufig um Geld. Also es geht immer um die Investoren und Investorinnen, um die Venture Capitals, also die das finanzieren müssen. Da fehlt es einfach an Risikokapital für Gründerinnen. Wenn man dann ein bestimmtes Stadium erreicht hat, dann ist das auch nochmal anders. Dann hat man ja sich auch schon etabliert. Man sieht, der Herr, der mit uns den Vertrag für die Lizenzen, also der überhaupt uns angesprochen hat, ist ein Mann. Aber trotzdem hatten wir das Schwierigste ja schon hinter uns gebracht. Aber am Anfang, wo es darum ging, komm, wir bauen mal hier Verschlüsse in Badeanzüge, das würde 50% der Menschen auf dieser Welt irgendwie mal weiterhelfen, wurde es total belächelt. Also, wer investiert denn in Fashion? Und obwohl wir in Fashion Tech, also wir überlegen ja, wie kann man etwas, was schon da ist, für was ganz anderes auch nutzen. Und da habe ich festgestellt, es geht wirklich ganz viel um den Punkt Finanzierung und dass die Frauen da schwieriger an Finanzierungen rankommen und sich auch selber weniger trauen. Bei mir ist es ja nochmal ein sehr expliziter Fall, weil ich nicht nur Frau bin, sondern eine mit Fluchtgeschichte. Und wir trauen uns dann halt einfach oft auch gar nicht. Und da gilt es, drüber zu sprechen, Möglichkeiten aufzuzeigen. Und wie zum Beispiel bei mir in der kleinen Roberta, die darf ich ab und zu dann auch mal vermieten für sehr wenig Geld, um gerade diesen Gründerinnen eine Bühne zu bieten, wenn sie ein Produkt haben, was sie vorstellen wollen. All das, was ich nicht hatte. Frauen brauchen ein starkes Netzwerk, was sie unterstützt, ihre Idee vorantreiben zu können und den Mut zu finden, es auch zu tun.
Lass uns am Ende der Sendung nochmal einen kurzen Blick auf den Iran werfen, das Land, aus dem du ursprünglich kommst. Wir alle erinnern uns ja an die gigantischen Proteste, die vor 2 Jahren entbrannt sind, nachdem eine 22-jährige Iranerin von der Sittenpolizei ermordet wurde. Hat sich da irgendwas zum Positiven verändert seitdem?
Es hat sich seitdem ein bisschen was verändert, aber noch nicht genug. Was heißt das? Zum Beispiel haben wir eine viel größere Masse an Frauen, die wirklich das Kopftuch abgelegt haben, aber jeden Tag mit ihrem Leben damit spielen. Gerade sind aufgrund der internationalen Konflikte, und der Iran ist ja in allem mit verwickelt, die Mullahs sind die größten Finanzierer der Hamas und der Hezbollah. Also sie sind in diesen ganzen Konflikten irgendwie mit drin und die müssen sich auch alle lösen, bevor man weiß, was mit dem Iran passiert. Das hängt, Geopolitik ist das Spannendste der Welt eigentlich, weil man da auch die ganzen Abhängigkeiten der Länder erkennt und versteht, warum Dinge manchmal nicht einfach so gemacht werden können. Und deshalb hängt der Iran und die Befreiung dieses Landes ganz, ganz stark mit den geopolitischen Entwicklungen zusammen. Und innerhalb des Landes, und das ist neu und besonders, erlebt man im Staatsfernsehen, wie eigene Menschen aus der aktuellen Regierung gegen die schießen, die im Endeffekt gerade im Amt sind. Und das ist besonders. Das gab es in dem Maße tatsächlich noch nie. Und also unsere aller Augen sind dahin gerichtet. Wir sind in großer Sorge. Aber ich gebe die Hoffnung eines freien Irans, unabhängig und demokratisch, nicht auf, solange ich lebe. Das mache ich, seitdem ich 13 bin. Dafür auf die Straßen gehen und mich dafür einsetzen. Ich mache das heute auch für Deutschland. Ich werde auch unter keinen Umständen stillschweigend da sitzen, wenn dieses wundervolle Land, das mir so viele Möglichkeiten gegeben hat, aufgrund von rechtsradikalem Gedankengut gerade auch irgendwie in eine schwierige Situation gebracht wird. Habe ich halt 2 zu Hause, für die ich jetzt erstmal einstehen muss. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das als Gesellschaft sowohl hier als auch international hinbekommen.
Du bist ein sehr gläubiger Mensch, sagst du von dir selber. Was ist das für eine Art von Glauben, den du lebst?
Meine Eltern sind muslimischen Glaubens und sie haben mir alles darüber beigebracht, was es zu wissen gibt. Was sie nie gemacht haben, ist etwas mir aufdrängen. Das habe ich auch innerhalb meiner Eltern nie erlebt. Und ich musste in der Grundschule, als alle Ethik machen durften, musste ich in den Religionsunterricht. Ich war natürlich total angefressen davon. Alle anderen mussten das ja auch nicht tun. Warum also ich? Dann habe ich verstanden, dass mein Vater möchte, dass ich das lerne. Dass ich verstehe, dass die Weltreligionen im Kern dasselbe von uns wollen, dass wir Nächstenliebe zeigen, und Nächstenliebe inkludiert eigentlich fast alles andere. Und ich habe das dann gelernt für mich und hatte ich konnte es nicht leugnen, einen extremen Bezug zu einem Gott und etwas, was größer ist als ich selber. Etwas, was mich durch den Tag leitet, was mir Kraft gibt, was mir dieses positive Mindset mitgeschenkt hat. Und ich habe für mich dann beschlossen, ich kann diesen Gott und diese Energie nicht leugnen, muss aber nicht unbedingt zu einer dieser Religionen gehören. Und deshalb meine Religion, meine eigene, basiert auf der Achtsamkeit gegenüber allem Lebewesen, ob es jetzt Pflanze, Tier oder Mensch ist, und einer Nächstenliebe, und einer Demut, die ich aufgebaut habe über die Jahre. Und ich respektiere, ich war zutiefst traurig über den Tod des Papstes und bin zutiefst traurig, wenn muslimische Menschen so furchtbar rassistisch angefahren werden zurzeit. Bin bestürzt über Antisemitismus. Also das interessiert mich überhaupt gar nicht. Mir geht es nur um den Menschen. Und das ist, der Mensch ist der Kern meines eigenen Glaubens, glaube ich.
Und das Vaterunser, schreibst du in deinem Buch, ist ein Gebet, das dir sehr viel bedeutet. In was für Situationen betest du das?
Es ist mir aufgefallen, dass ich immer, wenn ich so gar nicht mehr weiß, anfange, das Vaterunser zu summen in mir. Auch teilweise falsch, weil ich dann so aufgeregt bin in dem Moment. Aber das habe ich in der Schule gelernt. Ich kann fast keine, also ich kann schon arabische Gebete auch aus dem Islam auswendig, aber Deutsch ist meine Sprache. Und da fiel es mir am einfachsten, das aufzusagen, wie so eine Affirmation, einfach um runterzukommen in dem Moment. Und auch noch heute, wenn ich so in ganz, ganz stressige Situationen gerate, sage ich das Vaterunser schnell in mir auf und es beruhigt mich einfach. Und was mir dieses Gebet tatsächlich mitgegeben hat, ist was ganz Besonderes. Menschen mit Migrationsgeschichte und auch Menschen in dieser Zeit ohne Migrationsgeschichte haben andauernd Existenzängste, weil sich so viel verändert und wissen nicht mehr, ob sie morgen noch das Geld haben, was sie heute haben. Es geht viel auch so um Geld. Und in dem Gebet wird gesagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Es geht nur um heute. Wir sagen nicht, leg das tägliche Brot auf mein Bankkonto, damit ich 30 Jahre noch habe, sondern es geht um das Jetzt, um die Achtsamkeit und um das Jetzt.
Tara, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst. Wünsche dir ganz viel Glück mit deinen Start-ups, mit deinen Unternehmen und habe ein kleines Dankeschön dafür, dass du Zeit für Leute hattest. Ich greife hier mal in diese Tüte, da du ja in Mainz in der Stadt des Buchdrucks bist, bekommst du von mir einen ganz besonderen Druck. Hier drin in diesem Schächtelchen ist das kleinste Buch der Welt. Es ist nur 5x5 mm groß. Die Schrift darin kann man mit der Lupe, die da drum ist, entziffern. Und darin gedruckt ist das Vaterunser in 7 verschiedenen Sprachen.
Oh, ich habe fast, glaube ich, noch nie sowas Besonderes geschenkt bekommen.
Ich wünsche dir viel Freude damit und alles Gute.
Ich danke dir vielmals für das Gespräch und gerade auch dieses Format Leute. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass wir miteinander sprechen und dass wir einen Weg finden, die Veränderung mit offenen Armen willkommen zu heißen, die auf uns wartet, die wird sowieso kommen und unserem Gehirn ein bisschen zu helfen, sich zu entspannen und nicht so doll Angst zu haben. Ich danke dir.
Danke dir.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.